Es gab einen Ideenwettbewerb unter dem Titel Gedenkareal Dresdner Norden. Dabei wird versucht, die Geschichte des Nationalsozialismus in Dresden irgendwie sichtbar zu machen, zugänglich zu machen, Gedenken neu zu verhandeln, weiter zu verhandeln, kontinuierlich zu verhandeln. Dieser Ideenwettbewerb ist inzwischen abgeschlossen worden. Wir hatten schon im Vorfeld darüber berichtet. Und über das, was dabei rausgekommen ist, möchten wir jetzt vielleicht ein bisschen sprechen, auch ein bisschen darüber sprechen, wie der Prozess ungefähr gelaufen ist mit Katrin. Katrin ist Teil der Gruppe Audioscript, haben vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren,
2008.
Ja, 2008 haben sie ein Audioskript gemacht, der Orte deutscher Täterschaft, Orte der Unterdrückung und Eliminierung jüdischen Lebens in dieser Stadt markiert und irgendwie erlebbar macht. Die Gruppe Audioskript hatte sich im Vorfeld auch zu diesem Ideenwettbewerb geäußert, einigermaßen kritisch geäußert, mit der Anmerkung, es wäre überhaupt nicht erkennbar in dem Ideenwettbewerb, inwieweit eigentlich die Historie versucht wird, weiter aufzuklären, inwieweit die Arbeit geleistet werden soll, die notwendige wissenschaftliche Arbeit, gesellschaftlich-diskursive Arbeit. Das war dem Ideenwettbewerb so nicht ganz anzusehen. Genau, nichtsdestotrotz hat es also 6 Einreichungen gegeben, wenn ich sie richtig gezählt habe, 6 oder 7 Einreichungen. Und es gibt einen Siegerentwurf. Darüber möchten wir vielleicht gar nicht so abschließend reden. Ich würde jetzt gerne von dir, Katrin, hören, mal so ein Stückchen, vielleicht nochmal die Gruppe Audioskript. Fangen wir noch mal damit an. Hat eine Intervention gemacht 2008 und was waren für euch eigentlich die Leitlinien, euch dieser Erinnerungspolitik zu stellen?
Also die wichtigen Beweggründe, diese Arbeit zu machen, waren 2008 eine Reaktion auf diesen 13. Februar hier in der Stadt. Der Erzählung, die immer und immer wieder über Jahre im Raum ist und Engführung auf dieses Datum und Verteidigung der Verfolgungs-, Vernichtungsgeschichte von Leuten, konkreten Leuten, die das erfahren haben am eigenen Leib, sozusagen, da so ein Stück dagegen zu stellen, aufzublättern, aufzufalten, was zu diesem Datum gehört, außer dass die Stadt zerstört wird. Ne? Also das, was war davor los? Was hat das für eine Realität gehabt? Über 12 Jahre. Ne? Also wenn man es mal so, das Audioskript ist ja eingegrenzt auf 33 bis 45. Das ist so ein Rahmen, den wir uns gegeben haben und angeguckt haben. Und was gibt es zu sagen um dieses Datum herum? Das war im Zentrum ganz wichtig. Und als wir dann angefangen haben zu arbeiten, wurde eben also relativ schnell klar, man liest erstmal die sich zum Ausdruck gebracht haben, Überlebende, die in der Stadt waren, die hier gelebt haben und dazu gesprochen haben. Ne? Henny Brenner gehört dazu. Henry Meyer gehört dazu. Es sind ein paar Sachen dabei, die damals noch gar nicht veröffentlicht waren. Also einiges also an Rechercheaufwand hat es gegeben, um diese Texte, die es gibt, die man finden kann, mit so ein bisschen Aufwand, aber die es gibt, so ein bisschen zu erhellen, ne? Und dem eine Öffentlichkeit zu geben. Wirklich eine Öffentlichkeit. Also, und das heißt nicht, dass wir wollten uns praktisch nicht hinstellen und auf die Leute zeigen, schaut her, hier ist Henny Brenner, die sagt das und hat das erlebt und schrecklich, schrecklich, sondern irgendwie zu versuchen, die Menschen in ihre Stimme zu heben, also ein bisschen Platz zu machen. Im Grunde treten wir zurück und machen so ein bisschen Platz für die Leute, die da waren. Erstmal so. Das war ganz wichtig. Und darum herum haben wir natürlich auch unsere Perspektive reflektiert. Also wer sind wir eigentlich? Von wo aus fangen wir an zu sprechen? Ne? Was ist unsere Perspektive, aus der heraus wir diese Geschichten anfassen und uns jetzt hier irgendwie produzieren in so eine Öffentlichkeit hinein? Das heißt, was man im Audioskript hört und haben kann, ist einfach auch das Gespräch der Zeit 2008. Das war ein anderes, glaube ich, als heute. Wie haben wir damals und wie hat die Stadt in so einem bestimmten Teil damals diesen Diskurs geführt? Das kann man hören, wenn man das Audioskript hört. Wir selbst hören es im Grunde gerade im Moment selber neu, das ganze Ding. Denn wir haben es herausgebracht, wir haben da über ein Jahr dran gearbeitet, wir waren auch davon, also wirklich voll, und man tritt einfach auch mal wieder ein Stück zurück und aus dem Thema raus. Ne? Und so die folgenden, ich würde mal sagen, 5 Jahre waren wir schon noch näher dran, auch vereinzelt. Wir waren ja 8 Leute, 7, 8. Und manche hatten das noch mehr in der Hand und haben auch noch mehr Führungen gemacht. Und es gab auch Kontakt zu Überlebenden und da wurde einiges gepflegt und Veröffentlichungen auch zum Thema und so. Und trotzdem hat uns das auch irgendwann mal wieder losgelassen, ne, das Thema. Und im Moment ist es so, dass wir das wie neu anfassen. Ne? Wir hören es selber neu, es ist ja doch ein irrer Abstand, also gerade. Es sind, ich weiß es nicht, über 10 Jahre, ja, 12. Und hatten zuerst die Frage, ist es noch aktuell? Also so eine Frage haben wir uns gestellt, kann man das noch, ne? Geht es noch? Und finden ja. Also selbst wenn es so naseweise Stellen hat oder so, es ist eigentlich kein Thema für uns, sondern eher wirklich wert, also nochmal neu ins Licht zu setzen, so würde ich das formulieren. Und da gegenwärtig einfach so ein paar Dinge losgehen und auch die Stadt selber irgendeine Form von Initiative beweist, ne? Etwas über den 13. Februar hinaus zu entwickeln für die Stadt, fühlen wir uns aufgerufen auf einmal, ja, und fragen uns und gehen unsere Schritte darin, uns dazu aufzustellen und auch das Audioskript einfach also mal ins Spiel zu bringen und dazu zu stellen als etwas, was es gibt. Ja. So in der Ecke.
Barbara hat in einem Gespräch zu mir gemeint, dass sie diesen Ideenwettbewerb so ein bisschen unter Beobachtung hat, wie, naja, am Ende machen es doch wieder, also die Stadt ist unter Druck von der Zivilgesellschaft, die da irgendwie sagt, jetzt muss mal was passieren. Und dann denken sie sich was aus und wollen da schon auch ein bisschen was Diskursives und das sollen dann die machen, die es immer machen. Und das wird aber in gar keiner Weise gedacht, also dass da sozusagen die schon existierenden Geschichten beispielsweise als PartnerInnen angesprochen wären und man sich beispielsweise beraten ließe, wie machen wir denn jetzt so einen Ideenwettbewerb? Also wie gehen wir jetzt beispielsweise los? Diese Vorlage erschien mir persönlich relativ aus dem Nichts kommt. Nie ganz aus dem Nichts. Also das Amt für Stadtgrün hat beispielsweise auch vor 3-4 Jahren schon einen wirklich dankenswerten Vorschlag gemacht, da mal was zu tun mit dem Lagergelände, dem ehemaligen. Also es gibt da sozusagen auch einzelne Leute, die da irgendwas machen und das ist auch immer schön. Trotzdem kam mir jetzt diese Ideenabfrage, die kam mir irgendwie ein bisschen vor wie so ein üblicher städtischer Verwaltungsvorgang, aus dem ich nicht schlau werde. Wie war das für euch?
Na, im ersten Moment auf jeden Fall. Es wirkt schrecklich unbeholfen. Ne? Es muss irgendwas und wo ist der Anfang? Machen wir mal einen Wettbewerb. Das sind so eingeübte Vorgänge scheinbar in so einer Stadtverwaltung. Ich finde das gerade total schön, davon ein bisschen was mitzubekommen, wie auch was Leuten möglich ist in so einer Verwaltung und worin die so agieren, also wo auch die erstmal so die Grenzen ihres Denkens sind, die wahrscheinlich nicht die ihre persönlichen Grenzen sind, ne? Aber immer die Institutionen sofort mitzudenken und immer schon mitzudenken, was werden die sagen. Also es ist überhaupt kein freier Ort, ne, so eine Verwaltung. Also ich finde, das macht mich ein kleines bisschen gnädig auf der einen Seite, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Mitgefühl, muss ich sagen. Umso hilfreicher wäre es ja für diese Leute, sich zu öffnen und mal die anderen, die eben mehr Möglichkeiten haben, sich damit reinzuholen, um ihre eigenen Grenzen einfach mutwillig zu überschreiten. Ja, das fände ich total schön, wenn das passiert. Und ich finde auch, das Amt für Stadt, Grün und Abfallwirtschaft ist es ja. Ja? Ich finde es total reizvoll, dass da wirklich im Stillen, ich habe es nicht gewusst, aber das ist eine Person, die da sagt, Momente mal, ne? So am Schreibtisch, das irgendwie geht es nicht, und da einfach jemand was absteckt und aufhält. Ich finde das schon mal eine Heldentat. So weit würde ich gehen. Ich finde, das ist eine Heldentat. Ich kenne auch den Namen.
Ja, ich war davon persönlich auch sehr berührt. Also ich habe das wirklich, als es funkelnagelfrisch war, ich kann nicht mehr sagen, welches Jahr das war, aber es war irgendein April, als dieses Papier da rauskam, und ich war hin und weg, dass jemand sich das auflädt, weil das ist für mich einfach auch das, eben der Zustand des Lagers oder der Fläche, wo das Lager war, ist irgendwie paradigmatisch. Das ist so zugeschüttet, herzlos, zunächst mal ja 45 weiter betrieben durch die sowjetische Administration, dann noch eine Weile weiter genutzt für Renegaten und dann irgendwann einfach zugeschüttet. Und für mich ist genau das ein Ort, wo man nochmal verhandeln müsste, eben nicht nur, was ist der Fall gewesen, sondern wie haben wir uns zu diesem, was der Fall war, jeweils verhalten. Ne? Also wie hat so eine Geschichte des 13. Februar meinetwegen, ne? Oder so eine Geschichte des Umgangs mit jüdischem Leben in Dresden, wie das auch changiert zwischen völliger Ignoranz, banalem Übergehen hin zu irgendeinem folkloristischen, was mir auch irgendwie total, also irgendwie einfach ganz, ganz böse Gefühle in mir auslöst. Und irgendwo dazwischen läge vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, sich dem anzunähern in irgendeiner Form von Demut, ohne dabei jetzt groß religiös werden zu wollen, ne? Aber einfach mal zu gucken, ne? Und das ist. Also es wären so klassische Parameter von Schuld und Vergebung oder sowas. Also diese ganzen komischen Denkformen. Ich hab mich ja entschuldigt, wie das auf Sächsisch heißt. Das wird da immer wieder reaktiviert, und es ist eigentlich nur ein Jammertal.
Also ich kann dir dazu sagen, was mir sofort einfällt, ist durch diesen Wettbewerb und dadurch, dass die Stadt da irgendwas will, entsteht in mir sowas wie, dass ich es auch eigentlich gerne wieder aufhalten möchte. Ne? Denn es, also dieses Gelände, das ist eine Brache, und seit einer Weile kriechen immer mehr Leute dort rum und machen dort irgendwas. Und Es ist auch ein Mahndepot dort verbuddelt an irgendeiner Stelle. Niemand findet das. Das finde ich auch lustig, dass Leute verschwunden am Tisch erscheinen. Auf der Suche nach diesem Mahndepot, weil man eben schaut, was gibt es schon und dem irgendwie folgen will. Ne? Und durch den Wettbewerb wird es noch stärker, sehr, sehr verstärkt, weil man sieht, oje, oje, was sind die Ideen für diesen Ort. Und mir geht es so, mittlerweile möchte ich diese Brache eigentlich fast schon gar nicht mehr hergeben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch, finde ich das gut, wenn was befestigt wird oder so, ne, mit Absicht da drin und nicht die Brache einfach so passiert, aber die Brache trotzdem miterzählt wird. Ne? Also, dass man das Ding nicht platt macht und zeigt, so, jetzt haben wir hier irgendwas bereinigt und unsere Schuldigkeit getan. Es ist markiert, wir reden viel von Markierung jetzt seit einem halben Jahr in dem Zusammenhang. Und da ist ja schon das Problem. Ne? Also es ist einfach für unsere Begriffe, auch wo unsere Kritik an diesem Wettbewerb herkam, ja nicht damit getan, irgendwo in dieser Stadt die Stempel drauf zu machen, sondern also wo man hingerät, wenn man diesen Orten folgt, weil leichter wird es nicht, niemals. Und es wird auch nicht einfacher oder, kann man das sagen, was ist das Gegenteil von komplex? Es wird immer schwerer, je näher man diesen Orten kommt und auserzählt und ausformuliert, was sich da zugetragen hat. Und mit diesem Wettbewerb fanden wir, wie wir es besprochen haben, miteinander und finde ich vor allem auch, ist da was in Gefahr, ne, dass die Orte eher versiegelt werden, trotz aller Markierung, als dass sie aufgebrochen werden und in ihrem ganzen menschlichen Drama uns vor Augen stehen, und zwar immer wieder. Und es ist nichts, was man mit, das ist einfach nichts, was man mit einer Form irgendwie schafft, sondern was man nur als Person schafft, indem man sich halt reinbegibt. So, und zwar vollständig im besten Fall, ne? Also mit Hildegard Stellmacher, sage ich jetzt einfach mal so, an irgendeinem Ort zu stehen, da ist nichts mehr. Ne? Und ihr zuzuhören, aber was sie aufblättern kann, das ist der Wert der Dinge. Es ist gut, wenn das auch Formen kriegt, aber Leuten zu folgen, die hingeguckt haben, ne, und sagen können, so und so und so haben Leute hier sich entschieden, so haben Leute hier gehandelt, das ist hier menschliche Erfahrung und so ist es geendet. So, ne? Und das ist heute übrig. Oder auch, und das haben Leute versucht, um hier irgendetwas zu halten. So, der Baum an der Schule, so kurz vor Löbtau, ja, wo lange noch, bis 38 oder 42, ich bin überhaupt gar nicht firm mit den Daten, noch Schule gemacht wurde für jüdische Kinder, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Ja, steht heute wieder ein Baum, den seinerzeit auch Schülerinnen gepflanzt haben für den Synagogenhof. Ja? Und wenn ich diesem Baum heute folge, dann lande ich auf diesem Hof und ich lande bei diesen Kindern und ich lande dort, was geworden ist aus diesen Menschen. So. Und das kann ich nur persönlich tun, als Mensch. Ja?
Ja, ich denke persönlich da so ein bisschen, dass es so zwei Arten von Schlussstrich gibt, die über die wir jetzt gerade sprechen, das ist vielleicht die sympathische Variante. Wir kritisieren da jetzt beide irgendwie so diese Schlussstrich-Gefühlslage. Wir haben das jetzt mal gemacht. Wir haben jetzt in dieser Gesellschaft was untergebracht. was es ein bisschen unentrinnbar macht. Aber es gibt eben dagegen ja die Leute, die tatsächlich es aus unserem Leben rausräumen wollen. Und mit denen müssen wir auch rechnen, mit den Menschen, die sagen, wir haben jetzt genug gebüßt, sozusagen. Mhm. Also so ganz banal irgendwie auch eben mit dieser Aufrechnerei immer kommen, ja, und wie hat Dresden gelitten und dann also ganz schreckliche Worte teilweise in den Mund nehmen dafür. Ich bin persönlich da immer ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite sehe ich auch, dass es dem Diskurs eigentlich nichts, also es gibt keinen Ersatz für den Diskurs, es gibt keinen Ersatz dafür, sich auch selbst mit Haut und Haar dem auszusetzen und das Erlebnis zu suchen und die Auseinandersetzung zu suchen. Sich dort eben beispielsweise meditierend reinzusetzen in den Raum, wissend, dass das alles, worum es da geht, 7 Meter unter jemanden liegt. Und das irgendwie versuchen zu erreichen, irgendwie in sich selbst Signale zu finden. Auf der anderen Seite, denke ich, sind so Interventionen wie der ursprüngliche Entwurf für das Holocaust-Denkmal in Berlin, der davor sah, einfach Verkehr unmöglich zu machen, ne? Und nicht hier irgendwie so ein eingezäuntes Etwas zu schaffen, wo du mal hingehst und von dort du auch wieder wegkommst. Mhm. Ne? Das war Serras Idee nicht. Der hatte halt die Idee, dass du da nicht mehr wegkommen kannst. Und genau, insofern bin ich da immer so ein bisschen eine einmal benannte Straße wieder rückzubenennen oder wegzubenennen, ist schwierig. Ein einmal gebautes Gegenstand zu entnehmen, ist ein Akt der Barbarei möglicherweise. Und wir müssen dann immer damit rechnen, dass irgendwie die Reaktionäre noch mehr Oberhand gewinnen in diesem Land. Und dann vielleicht wenigstens vor solcher Barbarei zurückschrecken, oder?
Was meinst du in dem, was da steht, was Unverrückbares?
Ja, wenn man zum Beispiel ein Denkmal baut, wenn zum Beispiel, also wenn ich mir anschaue, wie der eben zum Beispiel, wir redeten vorhin gerade von der Synagoge, ne? Wie der Synagogenneubau in dieser Stadt diskutiert worden ist, wie sich dieser Atavismus dieser Gesellschaft dann ausdrückt in irgendwie einer verbrämten Architekturkritik und irgendwas. Mhm. Aber das Ding steht da und niemand wird dort Hand anlegen, der sich nicht mutwillig, dort werden wir so schnell vermutlich nicht sein, dass dort dann einfach Hand angelegt wird, sowas meine ich.
Ja, ich bin da total dafür, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt ja so ein bisschen es gibt verschiedene Dinge. Das Ding, was am Ende sein wird, da stehen wird, und die Haltung, aus der heraus es da hinkommt. Ne? Und ich würde das bei aller Kritik und bei allem, was ich mir wünsche, eigentlich auch von so einer Stadt, ja, an Haltung und an Selbstverständlichkeit einfach, ne, auch Selbstverständlichkeit vor allem, auch das Geld rauszurücken und Großzügigkeit, groß zu denken, diese Dinge, finde ich es gut, dass dieser Anfang gemacht ist. Das würde ich sagen. Das haben wir auch gesagt. Die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Ich würde zu dem Heller Berg gehen, weil von diesen Wettbewerbseinreichungen haben sich einige diesen Heller Berg vorgenommen, das ehemalige Judenlager, und da was ausformuliert dafür oder vielleicht anformuliert. Ne? Es ist ein Ideenwettbewerb und das heißt, es sind schon auch bewegliche Dinge. Ne? Wenn da jetzt ein Vorschlag steht, bedeutet das nicht, dass der nicht mehr beweglich ist. Sondern man könnte es ja auch einfach mal so nehmen. Ne? die Stadt ist unbeholfen und will irgendwas, und diese Unbeholfenheit sich einzugestehen, fände ich schon mal, würde ich gerne hören, und damit zu ermöglichen, auch noch ein bisschen weiter zu gehen und die Ideen zu nehmen und was tatsächlich zu überlegen, was sind es für Ideen und was haben wir für eine Idee dazu, was hier für Ideen kommen. Und und es gibt einen Entwurf, der tatsächlich damit arbeitet, den Weg zu diesem ehemaligen Lager, was ja im Moment, also man muss es wissen, um es zu finden, erstmal das. Dann ist der Zugang total unwirtlich, also es hat im Grunde gar keine Erschließung. Ich finde, auch das gehört zu diesem Ort dazu und bin mir nicht sicher, wie sehr ich es erschlossen haben möchte, ne? Denn ich finde, es hat was Würdevolles, wenn die Stadt sich nicht, oder auch wir als nachgeborene Gesellschaft, um es mal so vielleicht zu fassen, wer wir eigentlich sind, die das machen, ne? Und die Dinge aufnehmen, die Fäden aufnehmen, die hier so rumliegen mit dieser Geschichte, wenn wir uns nicht rausnehmen, sondern miterzählen in dieser ganzen Angelegenheit und es so derartig unzugänglich zu halten, gehört einfach zu diesem Ort, und es wäre für meine Begriffe würdevoll, das nicht zu verschweigen, dass es so ist, dass es irgendwie da so liegt und mittlerweile unberührt, dankenswerterweise. Und ein Entwurf schafft einen Zugang, also so eine Straßenüberführung, wie so ein Zebrastreifen in Schwarz, also schwarze Streifen aus einem Material, das nicht gemütlich ist. Ne? Man ist da eigentlich, also das Gegenteil vom Zebrastreifen, ist man nicht geschützt auf diesem Ding. Man kann sich nicht gut, ist nicht inklusiv, ne, um es mal so zu sagen, aber darum geht es ja nicht. Also man eiert ein bisschen drauf rum. Und er denkt auch etwas von dieser Unzugänglichkeit und lange, lange Liegengelassenheit, um es mal so in den Substantiv zu packen, mit, indem es das weiter erhält über einen Zeitraum von, sie haben es ausgewiesen, mit 5 Jahren etwa, indem sie praktisch nur so ein Zaun durchs Gelände führen aus einem Material, was mit der Zeit vergeht, also was verrottet und dann immer weniger wird tatsächlich, ne? Und erst dann frei legt den Blick aufs ganze Gelände, was dann so mit diesem Umgelände würde, wäre noch gar nicht entschieden in diesem Entwurf. Also würde man sich für sowas entscheiden, würde man sich auch für eine weitere Überlegung entscheiden. Ne? Also man würde sagen, in Ordnung, wir nehmen das und setzen uns dem aus, in 5 Jahren neu überlegen zu müssen, was wird mit dem Umgelände zum Beispiel. Und das gefällt mir total gut, sowas, ja. Ja, also sowas finde ich, dafür, also das ist diesem Gremium nicht möglich, sich für sowas zu entscheiden, auch aus anderen Gründen haben die beiden, ich glaube aus Trier kamen die beiden, ja, vielleicht der Wettbewerbslogik nicht entsprochen, indem sie nicht ein Element entwickelt haben, was man dann praktisch an alle möglichen Orte, die uns noch einfallen, über den Norden hinaus vielleicht heften kann. Na, sondern sie haben die Orte, die sie gewählt haben und anformuliert haben oder ausformuliert haben, haben sie je eigen angeguckt und angefasst. Und sie haben Recht mit für meine Begriffe, das so zu machen und dieser Wettbewerbslogik so ein bisschen zu widersprechen, also zu sagen, ja, kann man machen, irgendwie so ein Gesamtkonzept und dann ist die Sache erledigt. Und sogar so modular, man kann es beliebig erweitern und wir haben auf Jahre dieses Ding mit der Erinnerung im Grunde in Sack und Tüten. Ja. Dem haben sie widersprochen und etwas in den Raum gestellt, was sagt, das, hier machen wir mal einen Strich, dem folgen wir einfach nicht und schlagen mal vor, jeden Ort einzeln anzufassen auf eine bestimmte Weise. Und sie haben anformuliert das Judenlager, das ehemalige, sie haben anformuliert den Bahnhof und sogar den Heidefriedhof. Sogar den Heidefriedhof. Das haben wenige gemacht. Und auch das, also es war radikal, indem sie praktisch dieses Stehlen Denkmal kurzerhand, also sie haben es im Grunde abgebaut. Das ist nicht was so leicht akzeptabel ist. Ne? Aber sie haben es einfach mal gemacht und das ist schön, weil man kann es einfach mal sehen. Man kann es einfach auch mal versuchen abzubauen und zu gucken, was ist. Ne? Ich würde es ohne mit der Wimper zu zucken abbauen. Aber man kann auch andere Lösungen finden. Und sie haben auch wieder schwarze Stelen genommen und die auf diese Sockel gestellt, also nichts ohne Beschriftung und irgendwas, aber mit der Idee, dass wenn es regnet, dann entsteht wie so ein Klang in diesem Kreis. Ja. Und man kann uns sagen, das kann man machen, wie das ist ja seltsam, wenn es regnet, ist ja niemand auf dem Friedhof, es hört ja gar niemand. Aber also, ne, das ist so, das ist der funktionale Blick. Ich persönlich finde es traumhaft, die Vorstellung, es regnet und auf dem Heidefriedhof gibt es einen Klang, auch wenn ich da nicht bin. Ne? Also sich für sowas zu entscheiden, würde ich nicht in dieser Stadt leben und käme hier zu Besuch. Und mir würde das jemand erzählen, guck mal, Katrin, so machen wir das, haben wir hingestellt, wir finden das gut, wäre ich überzeugt. Würde ich denken, fein, das, also so ein etwas vollkommen, ich finde das poetisch, muss ich sagen, sowas vollkommen, vielleicht nicht mal für irgendein Ohr geschaffenes, ne? Gar nicht fürs Publikum, sondern nur für die, ich würde sagen, für die Würde, ja? Die diese Dinge einfach brauchen. Wie können wir auch angesichts der Geschehnisse, ja? Als Menschheit, ich mach's mal so, in diesen Begriffen unsere Würde darin wiederfinden. Ja? Und sowas, finde ich, ist zumindest schon mal ein Schritt dahin. So gut finde ich den Vorschlag, ehrlich gesagt. Ja.
Ich denke, dass es auch die Uneinholbarkeit von Geschichte, ne? Ja. Also das ist verflossen, das ist ja weg, die Seufzer sind ausgeseufzt, die Menschen, die es in stärkster Weise betroffen hat, sind einfach nur tot. Sie sind weg, sind ermordet worden von anderen, mhm, in einem je einzelnen Akt. Das ist das, was sich viel hinter solchen Denkmalgeschichten dann verbirgt. Ne? Eigentlich regelrecht das Denken verunmöglicht, mhm, in so einer existenziellen Perspektive, das einfach auch ein Stück an sich ranzulassen und auch den Gedanken zuzulassen, dass sich das nicht wieder heil machen kann. Ja, das, mhm, ist so, also dieses nie wieder ist auf jeden Fall richtig und muss so irgendwie gelebt werden, aber dieses nie wieder hat eine Unmöglichkeit in sich, die ganz tief darunter liegt, weil das, was geschehen ist, kannst du nie wieder als was Weges machen. Das, mhm, ist da. Das ist so ein Bild bei einem Buch von Harry Mulisch, wo da irgendwie so der Gedanke entfaltet wird, dass diese Bilder, die da der Holocaust produziert, dass die auf ewig unterwegs sind und dass wir die irgendwann in die Zukunft der Menschheit, die vielleicht aus den Radiostrahlen mit ihren Teleskopen wieder rausdestillieren könnten und dass es kein Zurück dahinter gibt und dass ich denke, das ist auch die Schwierigkeit, die solchen Erinnerungskulturen, wie dann häufig gerne gesagt wird, immer eigen ist, dass sie da eigentlich versuchen, eine Ruhe herzustellen über etwas, also von einer ganz tiefen Sehnsucht nach Entschuldigung, nach Ruhe, nach Vergebung getragen sind, die es einfach so nicht zu geben hat. Also dem wird es einfach so nicht geben. Und das ist nichts, worauf unsere Gesellschaft so sehr steht. Du bist mehr oder weniger zufällig rangespült worden an diesen Prozess, dieser Entscheidungsfindung in dieser Jury. Wir hatten das ja schon, also die Stadt hätte sich bemühen können, die aktivistischen Gruppen, Personen und so weiter anzusprechen. Es gibt eine Landesarbeitsgemeinschaft von Leuten, die sich mit sowas beschäftigen. Darin ist unter anderem auch das Audioskript zu finden, ist auch die Erinnerungsgruppe aus dem Zentralwerk zu finden. Also es gibt einige auch ganz lokale Akteurinnen, die man hätte mit an den Tisch rufen können. Das hat so nicht ganz stattgefunden. Trotzdem bist du dann auf irgendwelchen Umwegen, die wir jetzt gar nicht fertig erörtern müssen, dort mit an dem Tisch gelandet. Dein Sachverstand ist gefragt gewesen. Welchen Eindruck hast du von so einem Prozess, wenn dann die Menschen dort so zueinander kommen? Wir wollen jetzt gar nicht einzelne Namen hören oder so. Ne? Wie geschickt oder ungeschickt nimmst du das wahr, wenn solche Vorschläge auf dem Tisch liegen, damit dann umzugehen, das irgendwie?
Genau, ich versuche es mal in aller Vorsicht. Etwas in diesem Prozess heißt Vertraulichkeit. Ich bin mir gar nicht im Klaren, was es genau betrifft und warum das so ist. Da würde ich auch gerne mal länger drüber nachdenken. Und trotzdem, ich versuche was herzugeben davon. Ich fand es tatsächlich ein Einblick, ja. Und es hat auch was Rührendes, wenn Menschen sich so einem Thema zu nähern versuchen. Es gibt einen Zeitrahmen, ja, es ist ja, also für meine Begriffe ist das auch was, wo man gerne mal ein paar Nächte drüber braucht, ja, und das mit Leuten, die das nicht jeden Tag machen, ne? Sich so einem Thema zu nähern, was auch, also man hat es zu tun mit Einreichungen, da haben Leute sich einen Kopf gemacht. Also das heißt, was da auf so einem geplotterten Papier in A mehr als 0 hängt, steckt einiges drin, schon mal, ne, an menschlicher Auseinandersetzung. Und man kann sehen, das ist zum einen hat es eine Philosophie, ne, und zum anderen hat es einfach, sind da Leute am Werk, die irgendwie wissen, wie Stadtplanung funktioniert und wie der Freilandplanung ist ein Begriff, ja, so, also die so diese Dinge so immer mitdenken. Und das einfach mal aufzudröseln und am Ende zu einer Entscheidung zu kommen, ne? Also es sind irre viele Möglichkeiten, liegen mit diesen 7 Entwürfen auf dem Tisch, auch für eine Stadt, ne? Damit umzugehen. Also auch Herausforderungen, zum Beispiel sich für einen Entwurf zu entscheiden, das ist einfach mal ein ganzes Denkmal, was eine verrückte Geschichte hat, für meine Begriffe abzubauen, wäre ja etwas. Ne? Also sich nicht für eine Form nur zu entscheiden, sondern auch für einen Diskurs in der Stadt sich zu entscheiden. Und in meinem Erleben hat es, also vorhin habe ich gesagt, ich habe auch Mitgefühl entwickelt. Ich will auf der einen Seite, da habe ich natürlich was Gnadenloses und erwarte etwas und und kann Dinge nicht akzeptieren, die mit dieser, unter diesem Erinnerungslabel passieren. Ne? Und wenn ich es entscheiden könnte, würde ich die Dinge anders machen. Das ist ja das eine. Und ich bin schon auch in der Lage zu sehen, aus welchen Positionen andere Leute auf diese Sachen gucken und merke, boah, Wahnsinn, das sind Grenzen. Ja, da gibt es richtig Grenzen, die verunmöglichen, bestimmte Dinge zu denken. Erstmal so in so einem 7-Stunden-Gremium zumindest nicht, ne? Ehe man sich auf diesen oder jenen Entwurf mal über den ersten Impuls und die ersten Checklisten, ne, hinaus einlässt, braucht es einfach eine Weile. Und die Weile gibt es nicht unbedingt. Und man kommt auch nicht an den Punkt, diese 18:30, also 18:30 Uhr zu überschreiten. Also auch diese Tagesordnungsgrenzen, die Hürden, die werden nicht genommen, so ohne weiteres. Ne? Und was ich erlebe, ist schon der Wille ist echt und der Kontakt ist auch da. Das würde ich schon in der Schärfe, dass die Akteure, die in dem Thema unterwegs sind, gar nicht herangeholt werden, würde ich das nicht mehr sagen. Ich würde aber sagen, ich würde dabei bleiben, es steckt eine Unbeholfenheit drin und man merkt so, würde man mit Haut und Haar reingehen. Das ist, glaube ich, in bestimmten Positionen und Ämtern wie nicht möglich, oder es braucht was, damit Leute das machen. Ja, irgendeine persönliche Konstitution oder so, damit Leute diese Grenze einfach reißen. Ja. Also das fehlt ein Stück an Authentizität, also dass man miteinander in ein ehrliches Gespräch und in ein ehrliches okay, gehen wir mal hin, ne, an die Dinge wirklich und sehen, wie sie sich unter unseren Händen nämlich auflösen. Und dann gehen wir zurück und versuchen mit einer Form, einem Denkmal oder so, irgendwas davon zu halten. Dann hätten wir, glaube ich, dann hätten wir was Gutes gemacht. Ja? Wenn die Form aus so einer, wenn in der Form auch ein authentischer Diskurs mit Leuten steckt, die in Funktionen einfach sind, das merkt man. Ne? Es ist ein Amt ist eine Funktion und es bringt Dinge mit sich, die dich ja auch binden auf eine Weise. Und wenn man mit solchen Leuten so bestimmte Hürden nimmt, und da heraus ein Denkmal schafft, das wäre was, es ist auch möglich, glaube ich. Also ich habe schon so 2-3 so ein bisschen näher gesehen und fand es nicht unerhört, ne, was ich so gehört habe und wahrgenommen habe, vor allem wie dieses Gremium sich diesen Sachen genähert hat. Würde ich nicht behaupten, so würde ich da nicht rausgehen. Aber es geht einfach mehr. Es geht einfach mehr. Jetzt haben wir so eine Dachterrasse praktisch, ne? Und das ist okay. Ich finde, das ist ein Anfang. Damit kann man was arbeiten. Zum Beispiel mit der Frage, gut, stellen wir uns auf die Terrasse und was wollen wir da? Ne? Was wollen wir da? Das ist die nächste Frage. Und was ich auch schön fand, es hat auf jeden Fall einen Wert, den Leipziger Bahnhof aus Gebäude auch mit Inhalt zu füllen und dort irgendwas rein zu tun, was Diskurs bedeutet und so. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht so ein Imagewechsel, ne, dass das nicht so sehr im Vordergrund ist. Also Die Stadt will ihr Image wechseln, ein bisschen weg vom 13. Februar, ein bisschen mehr hier. Es gibt auch Pädagogik zum Beispiel oder so. Das wäre für mich nicht so, nicht das Erste. Und wenn die Dinge da heraus passieren, dann kommt man, glaube ich, nicht weit. Aber es hat auf jeden Fall erstmal einen Wert, sowohl fürs Gremium, auch für die Entwürfe. Es sind viele der 7 Entwürfe, haben ganz eindeutig in diesen Bahnhof Aktivität reingedacht, die, ne, die dort passieren soll, über das Denkmal hinaus. Das ist schön und knüpft an die Initiative, die es ohnehin für diesen Bahnhof gibt, ja einen gewissen Druck, ne, für den alten Leipziger Bahnhof, dort etwas zu schaffen, was irgendwie so lebendiges Stadtzusammenkommen ist über dieses Thema, aber auch ja, einfach so. Einfach, ne?
Was mich persönlich, was mir fehlt, was mich so oder vielleicht auch so ein bisschen traurig macht, ist, dass die Grenze der Individualität nie gar so überwunden wird. Also viele von den Einreichungen laufen darauf hinaus, zu sagen, okay, da gibt es dann also irgendetwas, irgendein Dingsel im städtischen Raum, seien es irgendwie Zeichen, die sind, so, wo ich alleine unterwegs bin und wo ich Gedanken denke, wo ich einen QR-Code abfotografiere und dann bekomme ich die Informationen, von denen man, wenn man es gut mit den Menschen meint, dass sie die brauchen, damit sie Trauer tatsächlich empfinden können und tatsächlich. Da wäre ich an einer anderen Stelle. Ich glaube, an den Informationen mangelt es nicht. Und mir fehlt sozusagen genau dieses Entindividualisierende, dieses sich rausheben aus der Situation. Also wenn ich jetzt auf mich selbst schaue und frage, was wünsche ich mir eigentlich, was möchte ich eigentlich in so einem erinnerungspolitischen Raum, dann ist es genau das, dass ich nicht allein bleibe mit dem, was ich dort denke. Und was ich vielleicht eben an Interventionen auf Lager habe, sondern dass ich Menschen begegne, die genau irgendwie sowas machen. Also wie im Bereich der Street Art. Ich sprühe irgendwo was hin und andere signieren das, bringen dazu irgendwie etwas, was sich dazu nochmal mitverhält. Ne? Also für mich wäre die Skulptur, um die es da geht, so eine erinnerungspolitische Skulptur, wäre eine Skulptur, die aus bewegten Menschen besteht, ne? die irgendwie, wo, ja, eben auch nicht bloß die, also natürlich ist es wichtig, eine Gedenkveranstaltung zu machen zu einem 1. September, zu einem 27. Januar und so weiter. Natürlich, das ist total wichtig und damit dürfen wir nie aufhören. Und wir müssen Straßen benennen nach Leuten und wir müssen Steine irgendwo hinsetzen und so weiter. Aber sich eben tatsächlich den Raum einerseits zu öffnen für eine Begegnung der Aktivitäten. Das ist was ich zum Beispiel auf der Mailinglist dieser Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem NS so wahrnehme. Da kommt täglich, plattert da Zeug rein, wo ich irgendwie mitbekomme, da machen da Leute was. Ne? Und das ist was sich richtig anfühlt. Ich kann nicht sagen, ob es sich gut oder schlecht, es fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Und ich nehme Dinge zur Kenntnis, wo Leute um irgendwas ringen und das verbreitet in mir erstmal irgendwie ein richtiges Gefühl. Und das Zweite, das fand ich aber jetzt ganz spannend an dem, was du gerade sagst, auch noch einmal, also viele von den Personen, die in so einer Verwaltung sind und die da was machen, sind ja auch private Menschen und sind möglicherweise tatsächlich bewegt von dem, was sie da individuell antreibt und versuchen das auch ein Stück weit in ihrer Rolle innerhalb von Verwaltung oder innerhalb städtischer Politik oder so umzusetzen. Aber das sind dann die Menschen und nicht ihre Rolle. Und das wäre für mich tatsächlich eben so eine ganz große Frage, wie bringen wir die Institution in in diese Verantwortung oder in Form von Bewegung.
Ich weiß es nicht. Also es hängt auf jeden Fall an den Leuten. Also sie bilden sie ja, sie müssen in der Lage sein, über die Tagesordnung hinauszugehen. Und das zu behaupten als, das mache jetzt nicht ich aus meinem Herzen heraus, sondern ich behaupte das für diese Institution, die steht jetzt da dahinter, das, da drüber zu gehen. Und jeder kriegt noch 100 Euro mehr oder was weiß ich denn. Ja? Also so eine, diese Selbstverständlichkeiten, dass solche Sachen also in den Haushalt gehört, würde ich mal sagen, ne? So unberührbare Posten zum Beispiel. Also das wäre zum Beispiel so ein institutionelles Ding, was ich mir wünschen würde. Ich nutze mal die Gelegenheit und sage das jetzt hier einfach mal so. Dass mal kurz zurück zum Thema Öffentlichkeit, ja, und dass man an so ein Denkmal hin muss und es muss jemanden erreichen, das ist ja auch eine Frage immer in diesem ganzen Thema, wen erreicht es, wen soll das erreichen, auch wenn wir über dieses jüdische Museum reden, wen soll das erreichen, was ist das Zielpublikum so? Und ich würde was dagegen setzen und würde als Beispielort mal das am St. Pauli-Friedhof, das Kindergrab der Ostarbeiterinnen-Kinder nehmen, ja. Das hat was Pflegeleichtes im Moment für meine Begriffe. Es gibt eine rührende Form, sowas wie Grabsteine dazu so anzudeuten, ja. Das ist so eine künstlerische Arbeit, die zusammen mit Kindern tatsächlich gemacht wurde. Man hat den Namen auf so einer Kachellinie, sowas ist es. Und darum herum hat man aber jetzt nicht eine üppige gärtnerische, sag ich mal, Anlage, sondern ein relativ pflegeleichtes Grab, so, ne? Und ich wäre dafür, zum Beispiel dort mit viel Aufwand betriebene gärtnerische Pflege zu organisieren, jenseits jedes Publikums, ja? Also selbst wenn es niemals jemand sieht. Finde ich, sollte nur dreimal im Jahr, was weiß ich, wie das dann geht, umgepflanzt, neu sortiert und ne, also ein Pflanzenstreifen entstehen, der praktisch provoziert, dass immer wieder neu jemand das dort anfasst. Und was für mich jetzt auch im Politischen wirklich schön wäre, wenn das Geld, was es dafür braucht, denn das braucht, das ist ja für etwas, was jemand tut und bezahlt wird für diese Arbeit, die dann da gemacht wird, so eine Art heiliger Posten im Haushalt. Also heiligen Posten im Haushalt, da bin ich dafür, die zu schaffen, die, so stelle ich mir das vor, es ist Stadtratssitzung und es wird über den Haushalt geredet. Und wenn jemand sagt, na, vielleicht nehmen wir doch von dort, es einen Aufschrei gibt, diese Art Selbstverständlichkeit, du würdest mir sagen, Katrin, nein, das ist nicht die Richtung, in die Welt geht. Aber das verlange ich im Grunde. Ja, ich möchte einen Stadtrat, der aufschreit, sobald jemand an dieses Geld will, denn es sind heilige Posten in unserem Haushalt. Für Orte, die möglicherweise nie jemand begutachtet. So. Ne? Und das ist was, dafür müssen sich ja Menschen in der Institution entscheiden, einmal. Und dann, wie geht das, dass sowas unberührbar wird, ne? Dass sich das tradiert und einfach übergeht in die, in die Maße dieser Ämter. Also das, es gibt ja, ne, denn und denn sind Sommerferien oder sowas. Das ist ja, solche Dinge sind ja gesetzt und werden nicht mehr in Frage gestellt. Also was braucht es, bis die so fest werden, so eine irre Festigkeit kriegen, dass es niemand in Frage stellt und es eine Revolution bräuchte, um das zu kippen, ja? Dass der Gärtner oder die Gärtnerin da ihre Dinge tut.
Ein wunderbarer Gedanke, genau. Wir wollen heilige Orte in unserem Haushalt schaffen, unberührbare Orte. Okay, Katrin, ich danke dir unglaublich für das Gespräch.
Aber bin ich gescheitert?
Ja, wir
begebe mich ja auch in was.
Wir haben dann immer das Problem mit so einer Sendezeit, ne? Wenn eine Stunde, da ist dann wieder die Tagesordnung. Man kann es nicht, man kann nicht einfach weiterhören, wenn die nächste Sendung da reinfällt. Dir ganz vielen Dank für das, was ihr bisher gemacht habt. Danke für dieses Gespräch und ja. Wir machen weiter.
Ich danke dir auch, Roman. Ich habe versucht, ein wenig auszusprechen. Ich hätte auch noch mehr zu sagen, aber bis dann.
Das nächste Mal.